werde über den Roman gar nicht reden, sondern über diese utopischen Erwartungen, Aspirationen, die investiert worden waren, in das Internet. Ja, nicht wahr? Als diese ganze Cyberspace- und Internetdiskussion angefangen haben, sehr unterschiedliche Erwartungen mit der physischen und mystischen und politischen Art wurden in diese Bereiche investiert. Und es lohnt sich vielleicht ganz kurz darüber zu sprechen, weil das ist der Hintergrund, ja, von dem Ganzen. Ja, sagen wir so, Internet und Cyberspace und so weiter sind entstanden, wenn man sehr krude beginnt, ja, und es ist immer, es lohnt sich sehr krude zu beginnen, sind entstanden gerade in der Zeit, als sozialistische, kommunistische und sonstige kollektivistische Utopien, wenn nicht gar völlig verabschiedet worden waren, aber doch im Untergang begriffen worden waren. Das bedeutet aber nicht, dass das Kollektivistische verabschiedet worden war. Diese kollektivistischen Erwartungen wurden eigentlich projiziert auf das Virtuelle. Das ist das, was in 60er, 70er, 80er Jahre passiert ist. Wenn man die Texte damaliger Zeit liest, sie unterscheiden sich fast nicht vom kommunistischen Manifest. Ja? Dieser ganze Manifest der Cyberspace oder der virtuellen Welt oder des Internets und wie sie alle heißen. Was ist eigentlich die Grundlage dafür? Die Grundlage dafür ist eine sehr schlichte Vorstellung, die Sie ja angesprochen haben, dass der Grundübel der Existenz besteht darin, dass unsere Vernunft, unser Denken eingesperrt sind im Körper. Dass der Körper ist das Gefängnis der Seele. Und diese Tatsache verhindert uns, solidarisch mit anderen zu sein, weil wir schlicht und einfach vom Körper verhindert werden, ihre Gedanken zu lesen, sich in sie einzufühlen, zu verstehen, was sie denken, was sie fühlen. Ja, es gibt sozusagen eine ontologisch auferlegte Grenze zwischen den Menschen, das ist der Körper. Und diese Grenze verhindert letztendlich jede Solidarität. Ja. Es gibt sehr viele Projekte, oder man kann vielmehr sagen, dass die ganze Geschichte der europäischen Kultur, wie auch vielen anderen Kulturen, der europäischen Kultur ganz bestimmt, kann gelesen werden als sich wiederholende Versuche, diese Grenze zu überwinden. Und Plato war so ein Versuch. Ja? Ich war, wenn alle Menschen, jeder Mensch für sich allein, das Reich der Ideen erreicht, dann sieht er die gleichen Ideen wie die anderen Menschen. Ja, das ist eine Voraussetzung, die man, und das ist eine Hoffnung, die man nicht außer Acht lassen soll, wenn man diese ganze Geschichte hört oder erzählt. Der platonische Philosoph, wenn er seinen Körper verlässt und die Ideen betrachtet, betrachtet etwas, erstens, völlig Impersonelles und zweitens etwas für alle anderen Zugängliches. Ja? Das heißt, wer auch immer diese Anstrengung macht, sieht das Gleiche. Das auch bedeutet und das auch ist der Grund, warum diese Betrachtung des Allgemeinen, des Unpersönlichen, des Ewigen, des Außerindividuellen von Plato zu Grundlage des Staates erhoben worden war. Ja, er hat gesagt, der Staat, der wahre Staat, muss sich gründen auf die Einsicht in die Ideen. Weil, warum? Es ist keine elitäre Vorstellung. Viele sagen, es ist eine elitäre Vorstellung, dass die Philosophen und so weiter regiert werden sollen und so weiter. Das ist überhaupt nicht der Fall. in vielen seinen Dialogen zeigt, eigentlich, oder will zeigen, Plato, dass jeder sogar ein Barbar und sogar ein Kind, ja, aus, ein Sklavenkind aus einer barbarischen Familie, zu dieser Einsicht auch kommen kann, wenn er zu dieser Einsicht geführt wird. Das heißt, es handelt sich tatsächlich um eine überdemokratische oder radikal demokratisches Projekt. Dieses Projekt ist gegründet auf einer Überzeugung, dass wenn ich meinen Körper verlasse, also wenn ich die Trennung zwischen mir und anderen überwinde, dann komme ich zu gleicher Erkenntnis wie jeder andere auch. Ja? Und auf dieser Erkenntnis kann sich dann ein Staat gründen. Dann kam Gott hinein, nicht wahr? Wenn ich bete, dann bete ich nicht zu verschiedenen Göttern, sondern zu einem Gott. Es gibt nur einen Gott und zu dem bete ich. Ja? Das heißt, wie auch immer ich versuche mich zu überwinden, im Gebet oder in der Ruhe, ja, in der Erkenntnis meiner eigenen Sünde, dann ich komme sozusagen zum gleichen Ursprung. Und zwar alle Menschen kommen zum gleichen Ursprung. Diese Funktion hatte auch lange Zeit die Liebe. Ja, einfach. Der typische Ablöser, sozusagen, wenn wir große Etappen dieser Entwicklung aufzeichnen, dann ist es zunächst einmal Platonismus, dann ist es die christliche Religion und das ist die Sexualität. Ja. Sozusagen in der Liebe hat man gehofft, nicht nur die Verschmelzung der Körper, sondern auch Verschmelzung der Seelen in erster Linie zu erreichen. Ja. Das heißt, eine Sensibilität, die ja so angestimmt worden wäre, dass man sozusagen mit seinem Partner die gleichen Gedanken teilen könnte, ja? Sozusagen die gleichen Gefühle. Dazu gehören auch Klassenbewusstsein, dazu gehören auch Rassenbewusstsein und viele andere Projekte der Überwindung des Individuums. Dazu gehört auch die ganze Diskurs über das Cyberspace. Cyberspace wird interpretiert als Möglichkeit und Chance, so etwas wie ein Raum für die Gemeinschaft, für den Geist zu schaffen. Ein Raum, der nicht personell besetzt werden könnte, ja, niemandem gehört hätte. Ja, so wie in früheren Schriften über Internet und Cyberspace-Angelegenheiten kann man oft finden, diese Formel von Rousseau und dann Marx, wo die sagen, Land und Wasser und Luft gehören niemandem. Das ist das, was wir alle gleichzeitig haben und alles teilen, das kann man sich nicht aneignen. Genauso hat man gesagt, Cyberspace kann nicht kontrolliert, subjektiv gesteuert, angeeignet werden, keine Staat, keine Macht, kein Individuum wären imstande, dieser kollektive Reservoir der Gedanken sozusagen abzutrennen vom Ganzen. Ja, diese Hoffnung bleibt noch bei so späten Autoren wie Tony Negri zum Beispiel und seiner Empire, ja, Immaterial Worker. Und Immaterial Worker ist eben Johnny Mnemonic. Ja. Ja, man muss ja auch ganz klar sehen, dass das, was er meint, ist Johnny Mnemonic, ja, oder Helden von Ira Manse. Ja. Das heißt, diese Immaterial Workers, die sich bewegen in einem per Definition gemeinschaftlichen Raum. Nun, die Geschichte dieser Hoffnungen, die übertragen werden von einem Medium auf das andere, ist sicherlich die Geschichte der Enttäuschungen. Ja, nicht wahr? Und was mit den platonischen Ideen geschehen ist, das wissen wir, von Plato bis Nietzsche. Nicht wahr? Wir wissen, was geschehen ist mit Klassen- und Rassenbewusstsein. Lacan war sozusagen der letzte Autor, der auf eine systematische Weise dargestellt hat, dass bei der Liebe keine Verständigung möglich ist und sozusagen dieses Ziel wird verfehlt auf strukturelle Weise. Die Sprache hat sich erwiesen als ein Medium, dass diese Gemeinschaft nicht tragen kann. Und letztendlich auch alles andere und letztendlich auch Cyberspace und Internet. Wenn man jetzt schaut, wie das Internet in der Tat, also faktisch funktioniert, entweder handelt es sich um die Pornografie oder es handelt sich um die spektakulären Bilder, wie etwa Bilder vom Tod Saddam Husseins und so weiter und so fort, die über dieses Medium laufen. Das heißt, dieses Medium sozusagen ist praktisch gleichgeschaltet mit anderen Medien. Ich würde sagen, das Internet ist weitgehend gleichgeschaltet. Wir suchen im Internet, oder die Menschen suchen im Internet das Gleiche, was sie auch sonst suchen, in anderen Medien. Sie sind alle austauschbar geworden. Es gibt keinen qualitativen Unterschied mehr zwischen Internet und allen anderen Medien. Paradoxerweise würde ich behaupten, dass das einzige Interessante beim Internet, für mich zumindest, ist die Tatsache, dass dort gerade so etwas wie eine Abtrennung, Marginalisierung, Isolierung möglich ist. Das heißt, dort überleben Positionen, Haltungen, Strömungen, die in der Gesellschaft marginal sind und die im ökonomischen Zusammenhang untergehen. Wenn man etwas über die Rechtsradikale erfahren will, geht man ins Internet. Wenn man neueste Nachrichten aus Selbstmordmethoden lernen will, geht man ins Internet. Es gibt sozusagen, wenn man einen Nachbarn aufessen will oder jemanden finden will, der sich aufgegessen sein wünscht, geht man ins Internet und so weiter. Das heißt, objektiv gesehen wird Internet und Cyberspace zunehmend für ein Medium für die Sonderwünsche, ja, für das Sonderbegehren, marginale Bestrebungen und so weiter. In diesem Sinne sind diese Websites legitime Nachfolger von Mallarmé, ich weiß nicht, Malevich und alle anderen. Ja? Das heißt, nachdem die ganze Sonderwünsche in der Realität der Massenkultur untergegangen sind, ja, und man muss ja nicht sagen, dass wir nicht vergessen, dass die ganze Romantik, ja, angefangen mit Byron und Novalis und so weiter, war ein Katalog der sexuellen und sozialen Sonderwünsche. Ja. Diese alle sozusagen finden ihre Websites jetzt in. Also wo Romantik war, gibt es ja jetzt eine Liste der Internetadressen. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die interessant ist, merkwürdigerweise so nicht gesehen und nicht analysiert. Irgendwie sieht man diese Internet und sieht man diese Systeme, Kommunikationssysteme, vielleicht das Wort Kommunikation ist ja verführerisch, unter einer sehr falschen Perspektive, als ein Mittel der Vereinigung sozusagen. De facto ist ein Mittel des Zerfalls. Ich habe schon gesagt, glaube ich, in einem anderen Zusammenhang, dass in Amerika jetzt man über Internet spezielle Nachrichten bestellen kann. Also dass man Nachrichten bekommt, die andere nicht bekommen. Eine Auswahl der Nachrichten. Also auf allen Ebenen führt das Internet zum Zerfall des öffentlichen Raums, zum Zerfall der Gemeinschaft, zum Zerfall der Massenkultur. Massenkultur ist im Grunde eine Sache der Vergangenheit heutzutage. Ich glaube, das ist noch nicht so gesehen und begriffen, aber es ist schon geschehen. Was wir erleben, ist eine extreme Fragmentierung, Partikularisierung des öffentlichen Raumes und der öffentliche Kommunikation in verschiedenen Foren, ja, die extrem spezialisiert sind. Und Internet hat sich letztendlich erwiesen als ein Medium der Diskommunikation. Ja, der Diskommunikation und des Verfalls des Kommunikationsraums. Dieser Entwicklung war von wenigen nur Begriffen wahrscheinlich in einer merkwürdigen Weise von Kittler, der immer spricht, dass die Maschine ist Gott und so weiter. Also wenn man beginnt sozusagen ins Transzendente zu gehen, bedeutet das, dass es hier nicht mehr, keine Chance mehr gibt. Das hat er hat es bemerkt, aber er hat von der Tatsache geflüchtet, statt sie zu analysieren, zu reflektieren. Also das sind so ein paar Bemerkungen zur Kulturgeschichte des Internets und des Cyberspace und zu ihrer heutigen Situation, so dass von hier, von unserer Perspektive aus gesehen, diese Filme und dieser Roman schon ja praktisch so etwas darstellen wie eben Byrons Gedichte oder Bilder von Kandinsky, etwas, was sozusagen eine gewisse Stimmung oder Hoffnung zum Ausdruck bringt, die inzwischen definitiv verloren ist oder zumindest als verloren erscheint. Naja, das ist das, was ich eigentlich als Kommentar sagen wollte.
Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, dass, aber die Feder der Cyberspace, also sowohl Gibson als auch Sterling, aber vor allem Sterling, in dieser Wendezeit, also 89, Anfang der 90er Jahre, die sind ständig nach Russland gegangen. Also, und Sterling vor allem in Petersburg und haben dort auch irgendwelche neue Manifeste. Also sie waren sehr angezogen von der Auflösung des großen kollektivistischen Traums in der Wirklichkeit, wahrscheinlich umso mehr, weil sie im Cyberspace die Vollendung oder der einzige Ort, an dem die Verwirklichung dieses Traumes möglich ist.
Ja, diese Kollektivierung, dieser sozusagen neue Raum der kollektivistisch-kommunistischen Aspiration, das war ganz klar. Und auch gleichzeitig die Abschaffung des Todes. Ich habe nur einmal, glaube ich, beigetragen zu dieser Diskussion. Ich war vor 15 Jahren oder mehr. Das war sozusagen ein Höhepunkt dieser utopischen Entwicklungen. Eingeladen, irgendetwas zum Internet zu sagen. Ja, das war so eine internationale Konferenz. Ich glaube, das ist erschienen in einem so Internetbericht, ja, damals oder ein Buch. Ich erinnere mich nicht mehr. Und das Einzige, was mir eingefallen hat, ist, dass dieses Cyberspace, also ich meine, was auch immer, ja, aber Computer schlicht und einfach, ja, ist ein Ort, wo der Tod keine Leiche hinterlässt. Ja, das heißt, man macht Auslöschen und man schickt in diesen Müll und man drückt auf den Knopf und das Ding verschwindet. Und zwar verschwindet definitiv, ja, total. Ja. Da bleibt nichts mehr übrig. Später habe ich erfahren, dass es nicht ganz richtig ist.
Richtig.
Es ist nicht ganz richtig, ja. Ich kann sogar sagen, wie ich das erfahren habe, das ist auch nicht untersam. Aber zumindest so, wie es sich darbietet und darstellt, es bleiben keine Leichen. Im virtuellen Raum. Und im virtuellen Raum keine Leiche bleiben, ist sozusagen das absolute Verschwinden ohne Leiche, ja, wird nicht erlebt als Tod. Ja, es gibt keine Verwesung, ja, es gibt keinen Prozess, der sich als postmortal manifestiert. Und das bedeutet, dass man sozusagen den Tod übersieht oder als ungeschehen wahrnimmt. Und mein Vorschlag, die Idee des Kongresses war, Vorschlag einzubringen. Also mein Vorschlag war, einen Friedhof zu organisieren im Cyberspace und im Internet, wo die Daten und so weiter langsam zerfallen. Ja. Wo sozusagen, wo Verwesungsvorgänge beobachtet werden könnte und wo man die Leichen als solche aufstellen könnte und ihre Verwesungsprozesse. Wo sozusagen diese momentane und definitive sozusagen Moment des Todes überwunden werden könnte. Ich weiß, dass es sogar populär geworden ist, ja, damals wurde ja auch übersetzt, aber das war sicherlich nicht gemacht, obwohl ich finde nach wie vor der Vorschlag nicht dumm. Als Anekdote kann ich nur erzählen, das war ungefähr die gleiche Zeit, ich war in Los Angeles und ich habe einen Text geschrieben über die Apokalypse. Und das war ein langer Text. Und dann habe ich geschrieben, dass an dem Moment habe ich an Sterling und all diese Geschichte begonnen zu glauben. Habe ich geschrieben, dass es verschiedene Arten von Apokalypse gibt. Und es gibt eine Art der Apokalypse, bei der der Text der Apokalypse selbst auch verschwindet. Ja? Sozusagen, dass der Apokalypse ist ein Verschwinden, aber als Verschwinden, das sozusagen niemals zum Ende gedacht wird, weil wird dieses Verschwinden zum Ende gedacht, verschwindet die Apokalypse selbst und dann wird sozusagen das Ende gar nicht stattfinden. So war das. Also an dem Moment, an dem ich gesagt habe oder geschrieben habe, dann verschwindet der Text selbst, ob Sie es glauben oder nicht, der Text ist verschwunden. Der Text ist verschwunden und zwar auf nie mehr Wiedersehen. Ich war völlig verzweifelt, weil der Text war ziemlich lange und ich musste den Text relativ schnell abgeben. Und völlig verzweifelt bin ich ja in der Uni gegangen, war da an USC. Und plötzlich einer hat mir gesagt, dass er einen Freund hat, der arbeitet in dieser Macintosh, wo dieser Apple produziert worden. Ja. Und dass er mit ihm vereinbart, dass ich diesen Computer bringe und vielleicht findet er den Text. Also ich habe das nicht geglaubt, ich bin da hingegangen. Das war an sich schon ein Ereignis, weil ich wurde 100-mal durchleuchtet, ich weiß nicht, durch irgendwelche Geheimgänge geschleust, sozusagen sehr, sehr skeptisch beäugt die ganze Zeit. Und dann wurde ich gebracht zu einem Typen. Und er hat in halbe Sekunde ungefähr meinen Text rausgeholt. Und ich habe ihm gesagt, was ist hier passiert? Also folgendes, dass in jedem Computer, also das war, was er gesagt hat, gibt es einen geheimen Teil. Also ein Teil, der grundsätzlich absolut unzugänglich ist. Für niemanden, nur für die direkt im Apple-System arbeiten. Also die können da rein. Und dass die normalen Benutzer das gar nicht wissen, gar nicht wissen können. Und der Zugang zu diesem Teil, ist alles so organisiert, dass dieser Teil verbirgt sich sozusagen. Das ist so etwas wie eine verborgene Stadt, ja, innerhalb des Computers. Wenn man aber diese Schlüssel hat, kann man rein. Und es kann tatsächlich passieren, und es passiert immer wieder, dass ausgelöschte Daten oder zufällig verlorene Daten eben dort landen und dann auch bewahrt werden, aber man kann sie nicht rausholen, es gibt keine Möglichkeit, ohne dass man diesen Zugang hat. Und ich habe ihn gefragt, gibt es überhaupt irgendeinen anderen Ort, ja, wenn es mir was passiert, was gemacht werden kann. Und er hat gesagt, nein, nur diese. Das ist der, also die sind da und ich mache das für sie, aber sonst gibt es ja nicht. Ja. Alle anderen haben diese Lizenz nicht, diesen Zugang. Also das war zumindest damals, das war irgendwie so 90 Jahre oder 89, als ich da war. Und das war so unterhaltende Geschichte zu Johnny Mnemonic-Problematik. Gibt es sonst Fragen? Ja? Oder Wortmeldungen oder Kommentare?
Ja.
Das ist sicherlich richtig, aber das Problem ist, das war generell für mich als ein angefleischter Marxisten sozusagen. Das war für mich von Anfang an das Problem bei allen diesen Cyberspace- und Internetdiskussionen, dass Hardware innerhalb dieser Diskussionen überhaupt nicht reflektiert worden war. Das heißt, man hat immer darüber gesprochen, wie man sich in Cyberspace bewegt und wie man in Cyberspace lebt, aber die Hardware wurde außer Acht gelassen, und zwar deswegen außer Acht gelassen, weil diese Hardware innerhalb des Cyberspaces sich gar nicht reflektiert. Ja, das war im Grunde diese Reflexionen und Diskussionen darüber haben dazu geführt, dass ich unter Verdacht geschrieben habe. Ja. Weil mir eben aufgefallen ist, dass wir diese ganze Geschichte, also Computer, also das gesellschaftliche Regime, unter dem wir mit diesen ganzen Geschichten zu tun haben, funktioniert auf eine dichotomische Art und Weise. Das heißt, entweder beschäftigen wir uns mit dem Hardware, also mit der Problematik, die Sie angesprochen haben, ganz richtig, dann aber, solange wir uns mit Hardware beschäftigen, beschäftigen wir uns nicht mit dem Cyberspace selbst. Ja? Wenn wir zum Beispiel uns mit Computer auseinandernehmen wollen, wir schalten diesen Computer ab, ja? Sonst werden wir getötet. Ja? Nicht wahr, oder? Ja? Und wenn wir Computer abgeschaltet haben, dann ist der Cyberspace auch weg. Ja, das ist dann nur Hardware. Ja? Und auf der anderen Seite, diese Verwesung der Daten auf der Ebene des Hardwares wird innerhalb des Cyberspaces nicht reflektiert. Das heißt, dafür gibt es ja keine Anzeichen und dafür gibt es ja keine Bilder. Innerhalb dieses Raumes gibt es ja keinen Vorgang, der sozusagen dem entspricht. Ja, direkt. Ja. So haben wir, ich habe das verglichen damals mit der Situation eines griechischen Tempels. Ja. Der griechische Tempel, Zeus-Tempel von Zeus, ja, war so eingerichtet, dass entweder war der Tempel leer, da konnte man hier rumlaufen, oder dort war sozusagen der Gottesdienst. Wenn man aber innerhalb des Gottesdienstes da reinkam, wurde man getötet. Ja. Das heißt, entweder fand etwas statt, wo man keinen Zugang zu Hardware hatte, ja, oder man hatte Zugang zu Hardware, aber da fand da kein Gottesdienst statt. Ja. Es gab aber praktisch keinen Zustand der Vermischung. Es ist nicht klar, wie man diese zwei Prozesse miteinander so verbinden kann, dass man einen Vorgang in einem anderen abbildet. Das ist einfach nicht der Fall. Deswegen habe ich damals diesen Unterverdacht geschrieben, was Kittler so irritiert hat. Ja? Weil ich habe darauf hingewiesen, dass ist man auf der einen Seite, kann man das, was auf der anderen Seite passiert, nur vermuten. Ja, man kann sozusagen keine Evidenz auf beiden Seiten gleichzeitig bekommen. Und das ist zumindest für das Regime, unter dem die ganze Geschichte jetzt funktioniert, einfach strukturell konstitutiv. Ja. Es ist einfach so. Man kann sich vielleicht vorstellen, dass es sich nicht ändert irgendwie. Aber wenn man genau nachdenkt, kann man sich das schwer vorstellen. Ja? Weil das Problem ist genauso wie bei dieser Gehirnforschung und solchen Geschichten. Ja? Also entweder denkt man oder untersucht man das Gehirn. Ja? Man kann sozusagen nicht beides gleichzeitig tun. Ja? Es ist nicht so. Ja? Also viele sagen, ja gut, man kann das Gehirn komplett erforschen. Das stimmt. Ja. Man kann sagen, man kann phänomenologisch auch das Bewusstsein erforschen. Das stimmt ja auch. Das Problem ist nur die Gleichzeitigkeit. Ja. Man macht das nicht gleichzeitig. Ja. Man macht zunächst das eine, dann das andere und vermutet, dass das andere auch weiter so läuft. Ja. So wie ich zum Beispiel denke, dass auch wenn ich nicht denke, mein Gehirn ist nach wie vor da. Das ist überhaupt nicht bewiesen. Ja? Ich kann genauso vorstellen, dass dieses Gehirn einfach weggenommen wird. Ja? Wir müssen uns einfach erinnern an die frühere theologische Konzeptionen. Ja? Die waren viel interessanter. Wo man zum Beispiel gesagt hat, es ist doch möglich, dass Gott die Welt jede Minute vernichtet und nächste Minute wieder schafft. Ja? Wir merken das aber nicht, ja? Also von unserer Perspektive.
Weil es so schnell
geht. Ja, weil es schnell geht und weil er das so macht, dass wir den Übergang nicht richtig merken. Ja? Auf diese Weise war ausgeschaltet die Frage des Evolutionismus. Ja? Dass wir aus Affen entstanden sind und so weiter und so fort. Gott schafft die Welt und er schafft die Welt so, dass wir dort Gebeine von irgendwelchen Dinosauriern finden. So, dass wir denken, das sind Millionen Jahre mehr vergangen, aber eigentlich war es eine Sekunde. Es ist nur alles so eingerichtet, dass wir immer das Richtige finden. Das sagt aber über den ontologischen Status die Welt überhaupt nichts aus. Und das ist genauso mit Software oder mit Cyberspace und Hardware oder mit Bewusstsein und Gehirn. Ja? Was fehlt, ist die Gleichzeitigkeit. Das heißt, die gleichzeitige Evidenz auf beiden Seiten. Ja? Auf einer Seite kann man immer Evidenz bekommen, auf beiden Seiten gleichzeitig kann man.
Bin jetzt nicht so belesen in den Themen der Cyberspace, aber mich interessiert eben auch das, also wenn man jetzt das gleiche Problem, wie schon angesprochen, also das Gehirn eben als körperliche und auch genauso die Nerven und neuralen Netze als Teil des Fleisches sozusagen, die ja eigentlich auch irgendwie den Geist, also der Geist sind oder vielleicht auch nicht, das ist eben die Frage, ob man, also je nachdem, wenn man an eine Seele glaubt, die nichts mehr mit dem Körper zu tun hat oder eben nicht, aber wenn man eben sozusagen auf so einer körperlichen Ebene eben diese Vernetzung, die ja wahrscheinlich dann mit irgendeinem Gehirnspeicher-Extension, dann kommt man ja eigentlich schon aus so einer körperlichen Richtung, die aber natürlich auch wieder ich hatte mal so den Eindruck, dass das so verklärt wird, der Körper als Gefängnis oder Last, aber dass eigentlich der Körper selbst, das, also der gesamte Körper bis in die Zehe sozusagen das Denken ausmacht, also dass, keine Ahnung, Hormone und Herzschlag oder Fußkribbeln und sonstige Dinge, die man nicht wirklich spüren kann, aber die trotzdem zum Denken oder zum geistigen Erlebnis oder seelischen Erlebnis beitragen, sozusagen, wie die dann sozusagen noch im Cyberspace, also dass das Denken sozusagen ohne den Körper funktionieren soll, der aber eigentlich das Denken ausmacht, mehr oder weniger.
Ja. Ja, ich denke, das Problem liegt tatsächlich in der Zeit. Sie sprechen über die Hormone. Ja? Das ist genauso ein nietzscheanisches Problem. Ja? Der Mensch ist ein krankes Tier. Ja? Bei ihm spielen die Hormone verrückt. Ja? Okay, nehmen wir an, die Hormone spielen so wie bei allen anderen Tieren. Ja? Das ist sozusagen, verfolgen jedes Weibchen und bringen jedes Männchen um. Ja. Das war der Vorschlag von Nietzsche, ja, war, zu kurieren der Menschheit. Ob dieser Vorschlag richtig ist oder nicht, ja, das ist die Frage. Es ist irrelevant, es genügt aber zu sagen, dass wenn ich diesem Verständnis der Hormone, des Tierischen und so weiter folge, kann ich kein Experiment im Labor durchführen. Ja? Das heißt, entweder folge ich den Hormonen oder untersuche die. Diese Dichotomie bleibt. Ich kann nicht gleichzeitig, ja, sozusagen mit dem ganzen Körper denken, meinem Begehren meinem Begehren folgen und mich sozusagen tierisch in der Welt positionieren und gleichzeitig 10 oder 12 Stunden vor dem Computer sitzen in irgendwelchen Gehirnforschungslabor und dort alle diese Prozesse beobachten. Ja, das eine schließt das andere aus. Ja. Das heißt, in dem Moment, in dem ich im Labor sitze und schaue auf diese Computerscreen und analytisch mit diesen Daten vorgehe, ja, schalte ich praktisch das Körperliche, meinen eigenen Körper, völlig aus. Ich untersuche zwar den Körper des anderen, aber ich schalte meinen aus.
Da würde ich eben widersprechen, weil ich denke, dass man vielleicht nur einen bestimmten Teil des Körpers nutzen, Teil oder vielleicht sozusagen, oder wie eben auch also dass man, ich meine nicht, dass man irgendwie auf so einer tierischen oder als Ganzkörper sozusagen, ich würde nicht sagen, dass man da so wie dann durch den Dschungel rennt und sich in jeder Phase seines Körpers spürt, wenn man halt sozusagen das wahre Leben hautnah irgendwie erlebt, oder ich weiß nicht genau, sondern eigentlich das Denken selbst eben der Körper ist sozusagen, also das Gehirn mit allem und das ganze Netz, ja, immer noch das Denken ausmacht. Und wenn man eben im Labor sitzt und so weiter und so fort, dann ist es vielleicht wie wenn ein Tennisspieler so den Arm immer benutzt, aber dann halt vielleicht immer Schmerzen da drin hat, aber trotzdem heißt es nicht, dass der Körper ganz ausgeschaltet wird.
Ach, sehen Sie, das Problem ist nicht, dass ich das nicht vermuten kann. Ich kann das vermuten. Sie sagen, warum sollte es nicht so sein, dass ein Teil des Körpers und so weiter und so fort. Ja? Ich kann es vermuten. Aber ich kann es nicht mit Evidenz sehen. Das heißt, in dem Moment, in dem ich sozusagen konzentriert bin auf dieses Bild, ja, und irgendwelche Rechnungen und irgendwelche Experimente durchführe, die aufzeichne und eine wissenschaftliche Arbeit schreibe, schalte ich das Wissen darüber, dass es ein Teil meines Körpers sein könnte, das in dieser Zeit aktiv ist, eigentlich aus, weil hätte ich das nicht gedacht oder hätte ich das nicht gemacht, wäre meine wissenschaftliche Abhandlung von keinem wissenschaftlichen Wert. Die Wissenschaft überhaupt funktioniert nur unter der Ausschaltung der Vermutung, dass die Anwesenheiten meines Körpers im Raum, wenn es nicht auch zusätzlich berechnet wird, wie bei Schrödinger und anderen, also einbezogen wird in die Mathematik selbst, dass sie als solche ausgeschaltet wird, weil sonst haben meine Ergebnisse keinen allgemeinen Wert. Sie sind dann unwissenschaftlich. Die Wissenschaft selbst ist nichts anderes als eine Praxis unter der Annahme dessen, dass ich dabei nicht anwesend bin. Das ist der Unterschied zwischen Mythos und Wissenschaft. Ja, Wissenschaft ist ja, sozusagen eine Praxis in der Erwartung des Todes.
Das irritiert mich jetzt schon sehr, weil es sozusagen in der wissenschaftlichen Einführung, zumindest aber in den geisteswissenschaftlichen Einführungen, zumindest der Universität Freiburg, hieß es erstmal, sich erstmal gegenwärtig zu werden, aus welchem Punkt man kommt. Also wer man selber ist, wer, was einen alles so beeinflusst, und erstmal davon auszugehen, dass man erstmal mit allem total begrenzt und falsch liegt, sozusagen. Also, aber dass man auch eben, ja, also wie man auch als Designer oder so sich mit der Beschaffenheit der Brille, also dass es eben, also dass die sozusagen gewisse Begrenzungen hat, die vielleicht eben wieder die Begrenztheit des Körpers oder wie auch immer zum Ausdruck bringen. Aber ich würde mir eher sagen, dass ich gerade mir dessen bewusst werde, dass ich vielleicht annehme, was aber nicht beweisbar ist, sozusagen, dass ich eben jetzt durchaus im Raum anwesend bin. Und das auch deshalb, also wenn man dann die Ergebnisse wieder daraufhin rückschließt, dass man halt da nochmal sozusagen vielleicht einen Fehler, wie auch immer, so eine Kontrolle oder sowas durchführen kann, die auch natürlich wieder nicht, also ich will gar nicht irgendwie so einen Körper-Bio-Kontroll-Freak hier markieren, sondern es ist einfach nur diese, also mein Standpunkt und diese Frage, die ich daran habe, also dass ich eben da nicht, ich würde eher sagen, dass man als wildes Tier, wenn man sich erstmal da weniger darüber bewusst ist, dass man als Körper oder als, also ja.
Ja, um gleich darauf zu kommen. Die Sache ist die, dass wir haben es, Naturwissenschaften sind alle mathematisiert. Ja, ihre Grundlage ist die Mathematik. Und bei Mathematik ist es so, dass wenn ich sage 2 plus 2 sind 4, dann meine ich, das sind immer 2 und 2 sind 4, und zwar unabhängig davon, in welchem hormonalen Zustand mein Körper sich befindet, wo mein Körper sich befindet, gibt es diese Körper überhaupt oder gibt es diese Körper überhaupt nicht. Wenn diese Vermutung nicht funktioniert, funktioniert die Mathematik nicht. Die Mathematik funktioniert nur als eine unter der Vermutung, dass mathematische Formel als solche eine ausreichende Evidenz haben, die von der spezifischen Befindlichkeit des Körpers im Raum oder spezifischer psychischer oder sonstiger Befindlichkeit unabhängig sind. Weil wäre es nicht der Fall, wären alle Flugzeuge irgendwo zusammengebrochen und die Bundesbahn würde absolut aufgehört, wahrscheinlich zu funktionieren. Das heißt, unsere Zivilisation ist basiert auf einer Vermutung. Diese Vermutung ist, dass die mathematischen Gesetze gelten. Und zwar gelten unabhängig davon, wer das Subjekt dieser Gesetze ist oder Objekt dieser Gesetze ist. Die zunehmende Mathematisierung der Naturwissenschaften bedeutet, und auch Gehirnforschung und auch Körperforschung und so weiter, bedeutet nichts anderes als eine zunehmende Übersetzung der Erfahrungen, die wir machen, die empirischen Erfahrungen und sonstige Erfahrungen, in die Sprache der Mathematik. Diese Übersetzung ist niemals vollständig, ist niemals radikal durchzuführen, ist niemals eine solche, die alle Bereiche der Kultur und des menschlichen Verhaltens und so weiter abdeckt, aber ja, im spezifischen Bereich der Mathematisierung gilt schon diese Vermutung. Weil gelte diese Vermutung nicht, wäre die Mathematik ein Teil der Humanwissenschaften, das ist nicht betroffen. Das heißt, zu sagen, dass mathematische Formel und das, was sie abdecken, ja, in unserer Kultur, eine Funktion ist, bestimmte Befindlichkeiten der Körper, die mit dieser Formel operieren, bedeutet nichts anderes, als die Mathematik und mathematisch basierte Wissenschaften in die Humanwissenschaften zu reintegrieren. Das ist sozusagen abhängig zu machen von Humanum, im weitesten Sinne des Wortes. Aber das ist nicht die Vermutung unserer Zivilisation. Unsere Zivilisation funktioniert schlicht und einfach nicht so.
Ja,
funktioniert unter anderem und anderen Vermutungen.
Ja, was ich da noch ein bisschen zurückkommen wollte, ist einfach nur erweitern, was du inzwischen auch gemacht hast. Ich wollte auch sagen, wenn man vor dem Computer sitzt und so in den neuen Raum eintauchen will oder so, oder auch eine Untersuchung macht oder was auch immer, man schaltet tatsächlich so etwas wie der Körper aus, der wahrscheinlich auch irgendwie eine körperliche Angelegenheit ist, oder wir haben den Eindruck, das gemacht zu haben oder machen zu können, also im Sinne der einer Bevorziehung der Vernunft für eine Weile, für die Weile, in der wir da vor der Computer sitzen. Aber das, was ich erweitern wollte, das passiert jetzt nicht nur beim Computer, das wollte ich gerade sagen, das passiert immer in der klassischen Wissenschaft, also es passiert mit den Anfängen der Mathematik. So. Und sicherlich trifft sie da eine sensible Stelle insofern, und zwar die sensiblen Punkte oder Linien erscheinen dort in den Übergangsbereichen zwischen der in der Tat absoluten Objektivität der Mathematik, die auch zuerst mal ein Postulat ist und eine Hypothese, aber immerhin stark genug, damit sie die ganze Welt in Fugen hält oder so, sonst würde es alles zusammenbrechen. Aber zwischen Objektivität der mathematischen Gesetze, natürlich der Tendenz der Naturwissenschaften, diese absolute Objektivität, die nur in der Mathematik gibt, zu erreichen, und eben, also es ist immer der große Streben darin gilt, der Objektivität und der Objektivierung, also ganz im Gegenteil zu der Kunst oder auch zu der Humanwissenschaft, wo es um die einzelne Interpretation geht und so, und vielleicht allgemein dann hier so ist. Es wird die Objektivität angestellt, aber die Linien sind sehr interessant, weil ein großer Teil der Naturwissenschaften sind Interpretationswissenschaften. Also mit Ausnahme der Mathematik, vielleicht der Elemententabelle in der Chemie und ein paar physikalischen Gesetze, die sicherlich genau eine ähnliche, nicht mehr, genau nicht eine ähnliche Objektivität wie in der Mathematik haben, aber eben nicht so, weil sie in der Physik immer wieder auf den Kopf gestellt werden, weil nach Newton kommt Einstein und nach Einstein wird ein anderer kommen und so weiter. In den interpretatorischen Bereichen der Naturwissenschaften, da entstehen sehr spezielle Mischformen, auch in der Medizin zum Beispiel, weil die Medizin eine Interpretationswissenschaft von sogenannten objektiven naturwissenschaftlichen Ergebnissen ist. Es gibt himmelschreiende Unterschiede zu der Behandlung derselben Krankheit in verschiedenen Epochen, nur weil eine herrschende Meinung in der Wissenschaft damals vertreten wurde, und das kann wirklich katastrophal für die für den Patienten sein und das sind Moden. Also jetzt bedeutet Krebs das oder jenes oder man stirbt genauso daran wie vor 50 Jahren auch oder so. Das wäre eine interessante Diskussion an sich über Übergangsbereiche der Objektivität.
Die gibt es ja ganz bestimmt, aber was wir beobachten, ist eine zunehmende Mathematisierung von allem. Ja, Kriegskunst wird mathematisiert, ja, durch diese Raketen und so weiter, computerisiert, Medizin auch. Durch die Genetik. Genetik ist nichts anderes als eine angewandte Mathematik. Kombinatorik einfach, genetische Kombinatorik. Die Sprache durch den Strukturalismus und so weiter. Also wir sehen sozusagen eine nach der anderen Wellen der Mathematisierung, wo sozusagen mehr und mehr Bereiche unserer Kultur objektiviert werden. Oder in einer Sprache beschrieben werden, von der diese Kultur annimmt, zu Recht oder zu Unrecht. Ja. Das ist eine völlig andere Frage. Ich spreche nur um die Voraussetzungen, unter denen die Kultur faktisch funktioniert. Ja. Nicht, ob sie berechtigt sind oder nicht. Ja. Die sind immunisiert durch sozusagen irgendwelche Art der individuellen Kollektiven Befindlichkeiten.
Ja? Also das war ja, also ich meine, gut, vielleicht nicht so sehr eine Mathematik, aber durchaus ist ja der Anspruch auf Objektivität eigentlich sehr alt. Eigentlich ist es, glaube ich, relativ modern, diese Objektivität sehr stark zu hinterfragen, weil ich weiß nicht, dass die Autorität der Wissenschaftler vielleicht höher angesehen war oder ich weiß nicht genau, jedenfalls habe ich nur zumindest so den Eindruck, wenn ich wenn ich mich zu Vorträgen begebe oder Texte lese oder mich mit Wissenschaftlern, auch aus der Biologie zum Beispiel, die sehr stark sagen, betonen, dass vieles eben auch rein Spekulationen und gerade weil natürlich auch vieles eben, also zum Beispiel Abstammungssachen vielleicht, Abstammungsfragen wie eben Evolutionsfragen und so weiter und so fort, dass da die Systematik ändert sich alle paar Jahre mal irgendwie oder es ging mir aber gar nicht so sehr darum, sondern eigentlich mehr, dass selbst wenn man eben sozusagen völlig in seinen Geist eintaucht und in seine Kreativität und seine Vorstellungen und alles sozusagen eben diese Welt durchschweift und reflektiert und was auch immer, oder halt auch dazu vor dem Bildschirm sitzt, dass man trotzdem noch, wenn man jetzt aus so einer wissenschaftlichen Perspektive heraus sieht, sozusagen auf jeden Fall eben das Gehirn benutzt, aber nicht nur das, sondern auch, also dass auch Assoziationen, die man hat, oder wenn man einen Gedankengang hat, der einen irgendwie auch durchaus emotional packt, also sehr viele Dinge im Körper, damit die natürlich auch vielleicht ersetzbar wären, aber dass also sehr viele Organe und Substanzen und was weiß ich da eben damit beschäftigt sind, eben das.
Das ist unbestreitbar. Es ist nur so, dass ich glaube, hier werden zwei Dinge vermischt. Ja. Das ist das, was man tut und was man dabei fühlt. Ja. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Zum Beispiel nehmen wir einen Computer und dieser Computer rechnet und rechnet und rechnet und rechnet. Ja. Der Computer rechnet und rechnet das oder jenes, aber fühlt dabei rein gar nichts. Ja, und bringt in das, was er tut, gar nichts rein, sondern das Einzige, was ihm passiert, ist, dass er sich ermüdet. Ja? Das heißt, seine Bestandteile werden eben ermüdet und wie Sie beschrieben haben, alles zerfällt irgendwann und löscht sich aus. Ja? Ich muss sagen, dass wenn ich zum Beispiel einen Text schreibe, habe ich absolut das gleiche Erlebnis. Ja? ich kenne meinen Körper nur das, was mir wehtut und er mich hindert, weiterzuschreiben und mich zu konzentrieren, weil meine Augen müde sind und so weiter. Das sind alles Faktoren, von denen wir eher annehmen, dass sie dem objektiven Gehalt dessen, was man macht, schaden und nicht helfen. Das heißt, wenn man eine wissenschaftliche Arbeit schreibt, bedeutet das nicht, dass man dabei wissenschaftlich denkt oder wissenschaftlich fühlt oder wissenschaftlich geworden ist. Ja? Weil zum Beispiel ein Computer macht Wissenschaft, ohne wissenschaftlich zu sein. Ich glaube, eine große Vermischung, und ich habe ein bisschen gespürt, dass vielleicht einer der Gründe der Missverständnisse wäre, dass man denkt, damit man wissenschaftlich etwas tut, muss man sich von allem anderen abschalten, sich selbst völlig in eine wissenschaftliche Maschine verwandeln. Und das ist weder möglich noch wünschenswert. Aber das ist nicht der Punkt. Es ist völlig egal, wie man sich fühlt. Es ist völlig egal, was man isst. Es ist nur wichtig, was man tut. Auch wenn man völlig wissenschaftlich denkt und sich völlig auf Wissenschaft konzentriert ist, kann man einfach falsche Rechnung schreiben und sich absolut beirren. Oder man kann überhaupt über ganz anderes nachdenken, eben über Hormone, und trotzdem gleichzeitig etwas ganz Richtiges schreiben. Das heißt, es gibt eine Kluft zwischen, und darum geht es, es gibt eine Kluft zwischen dem Subjekt und dem, was man tut, und dem Produkt. Das Problem der meisten Humanwissenschaften, inklusive das große Problem von vielen Philosophen, inklusive denen, die in Freiburg unterrichten, ist, dass sie übersehen die Tatsache, dass der Ursprung dessen, was man tut, nicht im Subjekt ist, auch nicht im Körper und auch sonst wo, gibt es ja diese nicht. Weil wenn man das denkt, wie die viele Menschen denken, dass der Ursprung dessen, was man produziert, in ihm vorhanden ist, in einer oder anderen Weise, dann hätten die Nazis recht, die gesagt haben, Franz Marc und sonstige sind dekadent, entartet und verrückt, weil sie die Pferde als grün oder blau gesehen haben. Das kann nur verrückt sein, wer das tut. Die haben Pferde blau gemalt, nicht weil sie die Pferde als blau gesehen haben. Sie haben genauso wie alle anderen gesehen, dass die Pferde nicht blau sind. Und gerade weil sie gesehen haben, dass sie nicht blau sind, haben sie blau gemalt. Ja? Das heißt, der Grund dessen, warum Dinge, die wir tun, so sind, wie sie sind, ist nicht in uns zu suchen. Wir sind nicht der Ursprung unserer eigenen Leistung. Das zu denken, ist ein humanistischer Fehler. Die menschliche Kultur hat nicht im Menschen ihren Ursprung und nicht ihre Erklärung. Wir kommen in eine Welt, wo eine bestimmte kulturelle Praxis immer noch existiert, wo es immer noch Mathematik existiert, Kunst existiert, das existiert und jenes existiert. Wir leben kurze Zeit, von der Zeit schlafen sie die meiste Zeit oder essen. Uns bleibt, damit auseinanderzusetzen, ungefähr 2 Monate im Leben, ja, oder 3, mehr oder weniger intensiv. In der Zeit kann man nichts machen von der Bedeutung. Und auf keinen Fall kann man am Ursprung von irgendetwas gelangen. Sondern man kann eine gewisse Veränderung oder Modifikation oder einen gewissen Zug in der kulturellen Entwicklung vollziehen. Und zwar nur dann effektiv, wenn dieser Zug einer gewissen Logik in der kulturellen Entwicklung selbst entspricht. Ja? Das heißt, wenn zum Beispiel alle sich die Frage stellen, in welchen Farben Pferde unter Umständen gemalt werden könnten, ja, es ist nicht unklug, sie mal auch blau zu malen. Aber ein Künstler, der zum Beispiel in der Zeit die richtig braun malen würde und sagen würde, aber ich sehe sie so, Ja? Weil ich fühle es so. Ja? Wäre ein Irrtum. Er wäre im Irrtum, weil er übersehen hat, dass seine Sichtweise völlig irrelevant ist für das, was er tut. Niemand fragt ihn danach, was er fühlt oder sieht. Man fragt ihn nur danach, was er tut. Und er tut genau das Falsche. Ja? Für seine Zeit, für die kulturelle Lage, in der er sich empfindet, für die Anforderungen der Logik der Malerei und der Benutzung der Farbe und so weiter. Er macht nicht das Richtige, er macht das Falsche. Und wenn er das Falsche macht, ist die Tatsache, dass er das auch fühlt, denkt oder körperlich oder wie auch immer geistig, ja, diese Entschuldigung gilt nicht. Ja, sie hatten ein anderes Anliegen, ja. Aber ihre Logik lief darauf hinaus, um diese Anliegen zu begründen, um eine zu enge Verknüpfung zwischen dem, was das Subjekt ist, ja, sei es als Körper und Geist und so weiter, und was er tut, herzustellen.
Ja.
Ja, was ich versucht habe, ein bisschen Bruch einzuführen. Ja. Aus welchem Grunde, unter welchen Bedingungen man gesagt hat, 2 plus 2 ist 4, ist egal. Aus welchen Bedingungen ich sagen würde, 2 und 2 ist 5, ist auch egal. Nur ist einer richtig und das andere ist falsch. Ja?
Naja, vielleicht ging es mir gerade um die, vielleicht um die wissenschaftliche Frage darüber, wie man sozusagen diese Vorstellung vom Cyberspace, also es war meine Frage sozusagen eigentlich, wie man sich das vorstellt, wenn einfach der Körper mehr oder weniger das Denken. Also ich würde einfach mal sagen, dass der Mensch nicht so viel Kontrolle über seine ganzen Gefühlsabsichten oder Denkabsichten, er tut, was er tut, weil er es vielleicht reflektiert, aber vielleicht reflektiert er es nicht, aber er tut jedenfalls irgendetwas. Und, aber das ist eigentlich mir vollkommen wurscht, mir geht es eigentlich nur darum, dass also zu fragen, wenn sozusagen das Fleischliche oder also dass der Cyberspace als eine Art kollektives Vereinigungs- und Grenzensprengendes Medium ist, wie man sich das eben vorstellt, aus eben überhaupt einem Denken, das eben für, also nach der wissenschaftlichen, nach dem wissenschaftlichen Konzept an einem so stark an den Körper gebunden ist, also der eben das Gehirn eben sozusagen durchaus oder die neuronalen Dinge sich oder das Gehirn sich eben nicht darauf, sobald man irgendwie im Cyberspace ist, man da keine Lust mehr empfinden könnte für.
Oh doch, ich habe gesagt, 80% ist Pornografie, was man erklärt.
Was man verkauft.
Aber man muss ja sagen, man kriegt zwar Pornografie,
die Lust, produziert ist,
man kriegt zwar Pornografie, aber man sitzt in einer starren Pose vor dem Computer. Ja, nach wie vor. Der Punkt, ja, was das einzige Anliegen, das für mich wichtig war, von Anfang an. Mein Anliegen war zu zeigen, dass alle diese Fragen auf allen Ebenen behandelt werden können. Dass es gibt aber einen gewissen Bruch, es gibt eine gewisse Unvereinbarkeit. Ja, aus dem Körperzustand des Benutzers folgt nicht, was er im Internet tut. Aus dem körperlichen Zustand des Internets folgt nicht, was er tut, wenn er dieses Internet benutzt und so weiter. Aus dem Geistes- oder physischen Zustand des Produzenten kann man nicht ableiten, was für eine Kunst er produziert und so weiter. Es gibt immer diese Brüche. Ja? Alles ist sozusagen dichotomisch. Ja? Wir können nicht alles abdecken gleichzeitig. Und sicherlich, wenn wir benutzen das Internet, aber die Menschheit, ja, macht das weitgehend mit dem Ziel der Befriedigung ihrer Wünsche und ihres Begehrens und so weiter. Und so entwickelt sich das Ganze. Aber nicht die Programmierer zum Beispiel. Ja, ich möchte dieser zeigen, dass es andere Bereiche sind. Und wenn ich zum Beispiel Pornografie auflade, dann bin ich vielleicht erregt, ja. Der Programmierer, der diese Website gemacht hat und die ganze Programme geschrieben hat, war in der Zeit nicht erregt. Weil wäre er erregt, hätte das nicht funktioniert. Ja? Das ist, ja? Und ich könnte diese Bilder nicht bekommen. Ja? Das ist das Einzige, was ich machen will. Das ist ein zwischen der Ebene der Mittel und der Ebene des Zwecks. Zwischen der Produzenten und Produkt. Zwischen Akt und Reflexion. Ja? Gibt es immer einen Bruch. Ja? Und leider können wir diesen Bruch, wir können nicht erregte Bilder oder erregende Bilder bekommen. Wir können nur erregende Bilder bekommen, unerregt, oder erregende Bilder bekommen und dann und so weiter.
Ja,
ja
wäre gut, ja, was anderes. Ja, um ein Beispiel in diese Richtung zu geben, aber von der anderen Seite. In der Richtung ist gemeint, was das, was du so eine Zusage zum Logos, wie auch immer die formuliert sein soll. Aber wenn man postuliert, dass der Ursprung der Kultur, des menschlichen Diskurses und dessen, was irgendwie als Wahrheit formuliert werden kann, nicht in einem Individuum da ist, dann bekennt man sich zum Logos. Ob das jetzt für die einen Platon bedeutet, für andere Gott, für andere ich weiß nicht was, das sind zusätzliche Konstruktionen. Jetzt hat man hat die ganze Zeit argumentiert aus der Seite von der wissenschaftlichen Seite, also in dem Versuch, die Notwendigkeit der Objektivierung oder des Verschwindens des Subjekts irgendwie zu darzustellen, was die Wissenschaft zumindest seit der Aufklärung, wo in der Tat sie bestrebt war, die Mathematisierung immer fortzuschreiten und auch die Empirie, also die Experimente im Labor, sie hat auch ihre ganzen Methodologie und Mechanismen entwickelt, um eben das Subjekt auszuschalten. Also jedes Experiment muss wiederholt werden und von anderen geprüft und so weiter und so fort in einem anderen Zustand, damit man ja all diese Subjektivitätsebene beiseite legt. Wenn man die Front jetzt wechselt und wenn man halt von Künstler redet, also genau da, wo die Subjektivität, wo alles durch eine Potenzierung der Subjektivität entsteht, so kann man dann sagen, mir ist es auch seit langer Zeit aufgefallen, dass man eigentlich einen, wenn man will, die ganze Geschichte der menschlichen Kultur ist letztendlich eine Geschichte meteorologischer und hormonaler Zustände. Und dass Strindberg irgendwie nicht, also die Stücke von Strindberg nie im Leben im Mittelmeerraum geschrieben hätten werden können und umgekehrt Homer auch nicht in Island und die isländische Saga auch eben nicht in Griechenland so und soweit die meteorologische irgendwie Demonstration, die hormonale ist so führt so weit, dass es keinen Sinn hat, die jetzt überhaupt zu beginnen. Und dennoch, in diesem Bereich, wo durch die Potenzierung der Subjektivität und einfach durch immer ein sich rückbesinnen auf das Körperliche und die Affekte und die Begierde und eben diese ganze hormonale Suppe, in der man praktisch gekocht wird, also von der Pubertät bis zum Johannistrieb. Auch da, die Kunst fängt an, Kunst zu sein und zu existieren oder so, wo so etwas wie ein allgemeines Wert oder sowas eine, wie auch immer, ich will jetzt nicht Begriffe wie Wahrheit oder das ist, also da, wo im Grunde genommen im ästhetischen Produkt oder in der Kunst das biologische Subjekt transzendiert wird und vergessen wird, weil die Stücke von Strindberg leben an sich, es sind diese Stücke und es spielt hinterher überhaupt keine Rolle, wie der ausgesehen hat, ob es dort sehr viel geregnet hat oder aus welchen hormonalen und meteorologischen Gründen er diese Affekte bekommen hat, um das zu produzieren. Also die allgemeine, also das, die, das, die allgemeine Quantität an Logos, was in seinem Stück verhaftet, bleibt das, das macht sie funktionieren, oder
glücklich? Absolut, so. Das sehe ich auch so. Ja. Und zwar, die Tendenz geht dahin, das Hormonale und das Klimatische völlig auszuschalten, das beginnt schon mit der Etablierung des Museums, mit einer geregelten Temperatur und geregelter Feuchtigkeit und klimatischen Bedingungen. Die Kunst, was wir Kunst nennen, entsteht mit dem Museum und mit der Restauration und sonstigen klimatischen einheitlichen Bedingungen auf der ganzen Erde. Was früher war, war eine Mythologie, war keine Kunst. Ja, Kunst ist jeder als technische Angelegenheit, Kunst ist eine Techne. Ja. Besteht ein. Und auch die Kunstproduktion findet jetzt
war das in der Renaissance?
Das war keine Kunst. Das war keine Kunst.
Nur weil das in der Kirche
gemacht? Das war entweder in der Kirche oder Erinnerungsbilder bei der bürgerlichen Gesellschaft. Das ist das, was Fotografien jetzt gemacht werden. Ja. Man geht irgendwo nach Venedig und
fragt der Fotograf. Aber das schon, also Brunnen, Häuser und so weiter und so
fort. Ja, ja, aber das war Dekor, das war Design. Oder das war eine Erinnerungsbinde von Familien und Verwandten und Bekannten. Man ging nach Venedig und ließ sich
alle von Gottheiten oder.
Sich fotografieren lassen. Also entweder war es im weltlichen sozusagen Design-Zusammenhang, sozusagen der Einrichtung des Hauses und des persönlichen Archivs, weil es Fotografie nicht gab, ja. Auch Kinder nicht. Oder das war religiös. Und als religiös haben diese Kunstwerke überhaupt nicht der Kunstwert. Weil sie, wie du weißt, alle ersetzt worden waren, war ein Bild veraltet, wurde dieses Bild zerstört und ein neues ersetzt. Erst, wo die Museen angefangen haben, die Werke zu konservieren, systematisch miteinander zu vergleichen, hatten wir einen einheitlichen Raum, in dem die Kunst rein formal geworden ist. Ja? Das heißt, wenn ich 10 Werke habe, wenn auf denen Pferde braun sind, dann brauche ich strukturell 2 Bilder, auf denen sie blau sind, noch ein Bild, auf dem sie rosa sind, und sonst brauche ich gar keine Pferde und noch alles anderes. Ja? Zum Beispiel abstrakte Komposition. Das heißt, ich habe so ein...
Und so kann, kam auch der Kunstwissenschaft.
So kam die Kunstwissenschaft.
Auf der Welt, der eigentlich...
Kunstwissenschaft ist Produkt.
Ja, 2 Bilder.
Ja, miteinander vergleichen.
Absolut. Ja,
was Kunstwissenschaft ist, aber was auch Kunstproduktion ist. Ja. Und Kunstproduktion findet statt überall. Überall auf der Welt unter gleichen klimatischen Bedingungen. Nämlich durch Air Conditioning. Ja. Es gibt kein. Durch Air Conditioning. Es gibt kein einziger Künstler auf der Welt, sei es in Island, sei es in Thailand, der hätte nicht Air Conditioning in seinem Atelier und hat er nicht verdient das erste Geld, um das zu installieren. Das heißt, wir haben, und hat man Air Conditioning, hat man auch keine Hormonleben mehr. Das weiß man, wenn man
das schon
lange Zeit gelebt hat, weiß man das. Ja. Ja, das können wir gesondert diskutieren, aber es ist so. Also, durch die Einführung des Museumssystems, einheitliche klimatische Bedingungen, einheitliche Bedingungen der Betrachtung, einheitliche Bedingungen der Produktion, bekommen wir quasi mathematische, rein strukturalistische und formalistische Kunstauffassung, die ja im Grunde unserer ist. Ja? Das heißt, wir machen nicht das, was wir wollen, sondern wir machen das, wo die Marktlücke gibt, oder wir machen das, wo eine Möglichkeit gibt, etwas zu tun, was die anderen nicht getan haben und so weiter und so fort. Das heißt, wir suchen nach der Marktlücke oder wie unser Freiburger Kollege Heidegger sagen würde, nach der Lichtung des Seins, ja? Was im Grunde das Gleiche ist. Ja? Das heißt, wir gehen dorthin, wo es frei ist, mehr oder weniger, und wo man sozusagen dann, ja, jetzt gehen alle nach Berlin, Künstler, weil dort die Preise sind
niedrig. Die Mieten
sind billig und die Atelier mit. Ja, und machen dort das, was die anderen Berliner Künstler nicht gemacht haben oder nicht machen wollen und so weiter. Wir kennen alle diese Gesetze, die haben mit Subjekt überhaupt nichts zu tun, sie haben mit psychologischer oder sonstiger Beschaffenheit der Künstler nichts zu tun, sondern sie haben zu tun mit einer gewissen Logik, die eine Kombination zwischen strukturellen Logik und ökonomischen Logik und Logik der, des Überlebens in der Marktwirtschaft zu tun. Ja. Und es ist kein pessimistisches Bild. Ja. Also es ist weder Kulturpessimismus noch irgendetwas, sondern es ist eine optimistische Analyse, weil es gibt immer Machtlücke, oder wie gerade gesagt, Würde, Licht und Design, es gibt es ja immer.
Nur noch zum Schluss vielleicht eine etwas anderes zum Internet, das du am Anfang angesprochen hast. Und da wollte ich irgendwie diese Beobachtung loswerden, dass es ein alter Tick der Theorie im Allgemeinen ist und der Humanwissenschaften ist, jedes neue Medium, was oft nicht mal ein echtes Medium ist und auch nur eine neue Technik, unnötig zu mythologisieren, verständlich, weil das zum größten Teil Sekundärwissenschaften sind, also sie leben aus Interpretationen des Vorhandenen, und sie müssen irgendwas sagen zu irgendetwas, was gerade entsteht. Aber ich frage mich, ist es nicht langweilig geworden, weil nichts ist ja eingetreten von dieser ganzen Mythologisierung. Die Fotografie vernichtet die Malerei, ein Quatsch. Das Kino tötet die Literatur, ein Quatsch. Das Fernsehen wird das Kino vernichten. Ein anderer Quatsch. Und jetzt, das Internet wird alle zusammen. Erstens verschwindet nichts auf der Welt, weil der Mensch ein Sammler und ein manischer Archivar und Museumsgründer ist. Und wir sammeln jeden Dreck von irgendeinem Knopf. Wir können ja nichts wegwerfen. Im Gegenteil, dann geben wir uns auch Mühe, falls es kaputt gegangen ist, es wieder zusammenzukleben oder nachzumachen und so weiter und so fort. Also erstens verschwindet nichts aus dem universellen Museum, schon gar nicht so etwas Grundlegendes wie eine ganze Kunstgattung wie Literatur oder Malerei oder so. Und zweitens ist Internet letztendlich nichts anderes als eine Technik, also eine andere Plattform, wo viel von dem, was da ist, mehr Platz haben oder so. Es stimmt alles, was sicherlich ist es ein Ort der speziellen Wünsche und das alles und so weiter und so fort mit der Marginalisierung. Und sicherlich ist es verblüffend, dass das Erste, was man dort verkaufen konnte, war eben Pornografie und Produktwerbung oder so. Aber das ist nichts anderes als in der Welt selbst. Also in der Welt, das Erste, was man verkaufen kann, ist eben Pornografie und das. Dass man das in der Literatur und im Fernsehen nicht sieht, hat mit Zensur zu tun oder so. Aber die Leute wissen ja, wo sie hingehen sollen. Also das hat nicht mit dem Medium zu tun, sondern weil das die Waren sind, die am einfachsten zu verkaufen sind. Und inzwischen ist das Internet auch nicht nur das. Also es ist erstens, so banal das klingt, auch die größte und schnellste Enzyklopädie der Welt geworden.
Wo sehr vieles Falsches steht.
Sicher mit dem, ich nenne jetzt nicht Wikipedia, aber die Tatsache, dass diese Leute von Google jetzt seit Jahren die Weltliteratur da einscannen und die Texte sind drin und da sind eben die Ausgaben an gesammelten Werken, die auch in den Bibliotheken stehen oder so. Und das ist wirklich ein Bruchteil, eine Sekunde, das, oder in einer Minute finde ich in der Originalausgabe jeder Shakespeare-Zitat, das ich will, oder und das geht viel, viel schneller, als ich, auch wenn ich die Ausgabe zu Hause bin, also dass ich zu meinem Regal hingehe und überlege, in welchem Band kann das sein. Also inzwischen habe ich es fünfmal leichter dort gefunden. Also das gibt es auch. Und natürlich ist es auch eine zusätzliche Demokratisierung des Schreibens, nicht? Also so, was nicht nur sicherlich Vorteile mit, mit sich bringt. Aber das ist auch eigentlich seit längerer Zeit auch durch die Verbreitung mit der Schnelltypografie und sowas entstanden oder durch die Tageszeitungen und auch durch die Alphabetisierung, also die Weltalphabetisierung, so gut die ist, dennoch, es ist ein bisschen erschreckend, also wenn man im Oktober zur Frankfurter Buchmesse geht, dann sieht man, das sind die Folgen der Weltalphabetisierung. Jeder Idiot schreibt ein Buch. Das geht im Internet natürlich noch viel weiter. Jeder Halbidiot schreibt einen Blog und so weiter und so fort. Und bald wird es auch mit den Filmen so gehen. Und da verschwindet etwas aus den Kontrollinstanzen, die in gesetztere Kulturen, also Qualitätskontrollen, die da stattfinden, wenn man publizieren soll. Auf einer Seite ist es schade, weil es eine ungeheure Inflation des Dilettantismus, andererseits mit den ganzen Vorteilen, die diese Freiheit bringt. Da entstehen sehr interessante neue Sachen, die dann ohne Zensur im Umlauf kommen und die sich dann durchsetzen. Und das sind bessere Texte oder Blogs auch im Netz, und so ist es auch mit Videos oder Kurzfilmen auf YouTube, und das wird dann weitergehen. Und vor allem bei so einer Kunst wie der Film, also der lange Zeit sehr vom Geld abhängig war, und das heißt eigentlich von konservativen Systemen wie Kinoindustrie oder Fernsehen, da ist natürlich eine echte Befreiung, dass man mit fast nichts heute einen Film machen kann, und man kann ihn auch veröffentlichen im Netz, und da entstehen wirklich, da sind viele sehr interessante und talentierte Sachen. Also es debütieren viel mehr Leute dort, die eine Karriere machen, als vermutlich Absolventen von Filmhochschulen, also eben statistisch besprochen. Also all das ist das Internet auch, und man könnte noch lange darüber reden. Ich würde es nicht unnötig mythologisieren, das war nicht gemeint, sondern also insofern würde ich sagen, auch das, was Gibson und Sterling und die alles das in die Welt gesetzt haben, ist letztendlich dann auch ein Mythologem, das so interessant ist, und zum Teil von ihrem literarischen Talent, das ist dann auch nur bedingt, also in Bezug auf die Wahrheit.
Ja, das sowieso. Das ist ein Dokument seiner Zeit. Auch
eine sehr subjektive Ideologie vertreten.
Dokument seiner Zeit. Ja. Oder ihrer Zeit.
Und ihrer Zeit und so weiter.
Ich bin mit dir völlig einverstanden, dass alle Medien lesen. Allerdings, vielleicht, also so eine kleine Episode, die Geschichte der persischen Teppiche. Ja? Mhm. Du weißt, dass persische Teppiche lange Zeit ein wichtiges Medium war für die Darstellung des Weltbildes, ja, nicht wahr? Jahrhundertelang. Und interessanter noch, nach der Invasion der sowjetischen Armee in Afghanistan haben Afghanen Teppiche produziert, auf der diese Invasion dargestellt war, aber auch die reflektiert worden war. Ja, da gibt es ja wunderbare Teppiche aus der Zeit, wo man alle diese Hubschrauber und Kalaschnikow und so weiter, aber aus Tinker-Raketen und so zu sehen sind. Und jetzt sind die persischen Teppiche, auch wenn sie gut sind, von einem unglaublichen hohen Wert. Es auch finanziellen Wert. Trotzdem tendieren wir nicht dazu, die persischen Teppiche als das erste Medium zu sehen oder das Hauptmedium zu sehen, zu dem wir gehen würden, um festzustellen, was in der Welt jetzt uns besonders wichtig und relevant erscheint. Ja, auch wenn sie sehr, sehr teuer sind. Ich habe das Gefühl, dass die Malerei, die europäische Malerei, auf dem besten Wege ist, zum persischen Teppich zu kommen. Und diese Explosion der Preise und dieser wunderbare Kunstmarkt und dass das alles so viel kostet und so weiter, ist eigentlich als untypisches Zeichen, dass der persische Teppich unserer Zeit werden. Und es gibt auch viele andere, die es auch sind. Ja? Die sind wunderbar, die werden weiterhängen, sie werden weiter bewundert werden und sie werden weiter sehr viel kosten. Die Frage ist nur, ob sie als Medium für uns relevant sind. Wenn wir uns schauen, was das Medium für uns relevant ist, fast würde ich sagen, das ist sozusagen ein fernsehkompatibles Video. Ja? Das sind die, ich habe das schon zitiert, das sind die Videos von Bin Laden, das sind das Video von Saddam Husseins Tod, ja. Hinrichtung, das ist der 11. September und so weiter. Also wenn wir uns informieren wollen über die Dinge, die uns besonders interessant zu sein scheinen oder besonders relevant für ein Gespräch, dann schauen wir sozusagen Nachrichten oder News.
Die sonst verboten oder zensiert
ja, sind. Oder so, die ja. Videos, die irgendwie etwas zeigen. Das sind die Videos, ja. Weil kein Mensch liest Texte, inklusive sehr einflussreiche Texte, sei es westliche noch islamische zum Beispiel, obwohl man sich mit Islam so beschäftigt. Keiner interessiert sich für irgendetwas, was geschrieben ist. Keiner interessiert sich für irgendetwas, was gesagt ist. Und auch die Websites auch nicht. Ja? Also was sozusagen die Öffentlichkeit erreicht, das sind diese auf verschiedenen Kanälen, sie verbreitende, ja, ja. Verbotene oder halb erlaubte oder sozusagen relevante Videos. Ja? Das fast würde ich sagen, das ist das Medium. Es ist ziemlich billig, ja? Es kostet nichts. Ja? Es ist sehr handlich, ja? kann man aufnehmen, wie im Falle von Saddam.
Mit Mobiltelefon
und so. Als Medium ist aber extrem populär, relevant. Und das ist, was die Leute gerne anschauen, ja, wenn sie was Kluges oder Gescheites zu mir sagen wollen. Ja.
Gut. Das ist eine Diskussion.
Ja gut, machen wir, glaube ich, eine Pause oder was auch immer und sehen wir uns, wie den Film an. Ja.
Ich wollte noch fragen, wie machen wir nächste Woche?
Nächste Woche wird die Runde.